Nur gut, dass hier niemand Angst vor harter Arbeit hat, sagte Blanche und betrachtete missvergnügt den Wäscheberg. Janet ließ zwei Laken in den dampfenden Kessel über dem Feuer gleiten und tunkte sie mit einer langen Stange unter. Das gilt für dich und mich. Mit den jungen Ladies sieht es ein bisschen anders aus, fürchte ich. Blanche nickte und trat an die Tür. Angharad, Alice, Juliana, rief sie. Kommt herein und helft mit der Wäsche. Mit langen Gesichtern kamen die drei Mädchen um die Ecke gebogen. Blanche ging zum Wäscheberg zurück. Ich wünschte, unsere Kaitlin wäre noch hier. Sie hat immer mit angepackt, ohne sich zu beklagen. Doch ihre älteste Tochter hatte im vergangenen Jahr einen bretonischen Edelmann geheiratet. Ihre zweite Tochter, Angharad, trat nun mit ihrer Cousine Alice ins Haus. Juliana kommt gleich nach, sagte letztere. Sie wollte nur noch schnell zum Markt hinunter, neue Seife holen. Wie umsichtig, murmelte Janet, und vermutlich wird sie 2 Stunden dafür brauchen, nicht wahr? Du kannst ihr kaum einen Vorwurf machen, dass sie keine Lust hat, wie eine Magd zu schuften, gab ihre älteste Tochter zurück. Ich weiß, euch wäre es lieber, eure Tante und ich würden das für euch erledigen. Los, an die Arbeit. Lustlos stopfte Alice Wämser und Hosen in einen Korb, um sie zum Fluss hinunterzubringen. Es ist nicht fair. Wir arbeiten uns die Hände wund, während unsere Brüder sich am Strand vergnügen. Deine wunden Hände möchte ich sehen, gab ihre Mutter zurück. Recht hat sie trotzdem, warf Blanche ein. Fair ist es nicht. Mag sein, aber so ist nun einmal das Los der Frauen, entgegnete Janet und warf ihrer Schwägerin einen Blick zu, der sagte, setz ihr nicht noch mehr Flausen in den Kopf. Es war für keinen von ihnen leicht. Selbst wenn Julian und Edmund auf See waren, umfasste der Haushalt immer noch 14 Personen und sie hatten kein Gesinde, weil sie zu arm waren. Sie hatten auch nie genug Platz. Der bretonische Hof hatte keinen festen Sitz, sondern zog durchs Land. Und wo sie hinkamen, wies der Haushofmeister des Herzogs den Gästen ein Haus zu, welches immer zu klein war. Die beiden gleichaltrigen Cousinen traten mit dem Wäschekorb in den sonnigen Apriltag hinaus und Blanche ging an die Tür und schaute ihnen nach. Angharad war Blanche wie aus dem Gesicht geschnitten, aber sie hatte das Gemüt ihres Vaters geerbt und begegnete der Welt voller Skepsis. Julians und Janets älteste Tochter hingegen machte aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Ihre Brüder nannten sie zickig. Ihre Mutter nannte sie einen typischen, unbelehrbaren Warringham-Dickschädel. Blanche fand, sie alle taten ihr Unrecht, und von ihren Nichten und Neffen liebte sie Alice am meisten, weil das Mädchen ihr ähnlich war, auch wenn es äußerlich eine typische Warringham war. »Ich hoffe, wir haben das Richtige für unsere Töchter getan«, sagte Blanche, als sie an die Arbeit zurückkehrte. »Keine von ihnen besitzt wirklich genug höfische Bildung. Außer eurer Juliana vielleicht, weil sie immerzu mit Mortimer zusammensteckt. Vielleicht hatte Jasper recht und wir hätten zumindest die Mädchen in Megans Obhut in England lassen sollen.« Sie breitete einen nassen Mantel auf dem Küchentisch aus, fuhr mit der Wurzelbürste über den Seifeklumpen und rückte dem Mantel dann zu Leibe. »Ich musste als Mädchen auch hart arbeiten«, wandte Janet ein. »Es hat mir nicht geschadet, glaube ich.« »Ich weiß natürlich, was du meinst, aber wir müssen doch realistisch sein. Wäre es nicht sträflich, unsere Töchter für ein höfisches Leben in England zu erziehen, das sie vielleicht niemals haben werden? Aber was soll werden, wenn sie dieses Leben zurückbekommen, aber nicht darauf vorbereitet sind? Darüber können wir uns sorgen, wenn dieses Wunder eintreten sollte.« »Ja, ich weiß, du glaubst nicht daran, dass wir eines Tages nach England zurückkehren und Richmond König wird«, gab Blanche zurück. »Manchmal sehne ich mich so schrecklich nach Warringham, dass es sich anfühlt, als werde mein Herz mitten durchbrechen«, gestand Janet. »Aber wir dürfen nicht undankbar sein. Gott hat uns alle leben lassen damals und hierher geführt. Wieso haben wir in 12 langen Jahren nicht gelernt, damit zufrieden zu sein? Es war so eine große Gnade.« »Das war es ohne Zweifel. Und ich hadere nicht mit Gottes Ratschluss. Aber wie könnten wir uns damit zufrieden geben, dass die Yorkisten uns das Leben gestohlen haben, das uns eigentlich zugedacht war? Wenn wir es nicht tun, werden unsere Männer und Söhne sterben. Richmond hat doch nicht die geringsten Aussichten, König von England zu werden. Sei mal ehrlich, nicht einmal du glaubst wirklich daran.« »Oh doch, ich glaube daran«, widersprach Blanche hitzig. Aber niemand in England kennt ihn. Und Edward ist, bei all seinen Schwächen, ein guter König. Warum bei allen Heiligen sollten die Engländer einen neuen Bruderkrieg riskieren, um einen guten König gegen einen Unbekannten auszutauschen? Noch ehe Blanche die passende Erwiderung gefunden hatte, sagte eine tiefe Stimme von der Tür: »Meine Frau ist immer noch überzeugend mit ihren yorkistischen Parolen, nicht wahr?« Die Schwägerinnen sahen auf. »Julian«, riefen sie wie aus einem Munde. Er lehnte mit verschränkten Armen im Türrahmen. Die blonden Lockenwind zerzaust, das Gesicht wettergegerbt und gebräunt, die Augen blau und voller Leben. Er wirkte alles andere als unglücklich, und Blanche argwöhnte, dass er sein Seemannsleben weitaus mehr liebte, als er je zugegeben hätte. Janet trat ihm entgegen und legte die Arme um seinen Hals. »Wo ist Edmund?«, fragte sie. »Auf dem Weg hierher trafen wir Juliana. Er begleitet sie zum Markt«, antwortete Julian, trat ein und küsste seiner Schwester die Wange. »Sind Jasper und Richmond nicht hier? Ich bringe Neuigkeiten und wir müssen reden.« »Jasper ist bei Herzog François, der gerade wieder einmal damit liebäugelt, uns nach Frankreich auszuliefern«, berichtete Blanche. »Wo Richmond sein mag, weiß Gott allein.«